Podcast Freiburg.
Die Kraft ist absolut da. Also jetzt das größte Highlight meines Lebens. Die Kraft kommt von allein bei so einem Spiel, muss ich sagen. Also wir standen gerade vor der Kurve und ich würde am liebsten direkt weiterspielen. So heiß haben sie uns gemacht und ich freue mich riesig. Werde alles raushauen und fordere auch vom Stadion ein, dass sie auch alles raushauen werden.
Wie kann man denn Philipp Treu richtig heiß machen?
Ja, so wie sie es gerade gemacht haben. Ich hatte wirklich Gänsehaut und ich glaube, jeder SC-Fan, der hier im Stadion kommen sein wird, wird alles geben und wir auch auf dem Platz.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 410. Episode des Podcast Freiburg. Und wie man an der Wahl des Intros schon erkennen kann, auch wenn wir heute über ein 1:1 gegen VfL Wolfsburg reden, stehen die Vorzeichen auf ein gigantisches Spiel am Donnerstag. Und wir werden heute beides so ein bisschen mitnehmen. Und wir, das sind neben mir auch Paddy. Hallo Paddy.
Hallihallo, guten Abend.
Ist neben mir auch Paddy. Und wir haben gerade schon so ein bisschen gequatscht und so, aber das Intro. Ja, also ich fand es einfach von der Sportschau, ich glaube, von der Stimme her müsste das Anna vom SWR gewesen sein, mit der mit Treuk spricht, und das hat mich ja so wahnsinnig abgeholt. Ich bin eh schon die ganze Woche hibbelig, aber das hat nicht geholfen.
Überhaupt nicht. Ich bin so nervös. Ich war ewig nicht so nervös vor einem SC-Spiel. Also seit dem Abpfiff. Nee, das stimmt nicht ganz. Ich war beim Abpfiff, war ich ein bisschen frustriert über das Spiel am Sonntag. Und dann habe ich aber, ich saß auf Ost am Sonntag, dann habe ich auch den Vorsänger gehört, besser als ich ihn manchmal in F verstehe.
Und also überhaupt
mal. Ja, und seitdem bin ich so heiß auf dieses Spiel. Ich bin richtig im Eimer von den letzten Wochen. Die waren sehr anstrengend, aber genau wie die Mannschaft zum Schluss der zweiten Halbzeit nochmal alles rausgehauen hat, will ich jetzt auch nochmal alles raushauen am Donnerstag in diesem Stadion. Was da auf uns zukommt, ist mega geil. Flüge sind gebucht, Hotel ist gebucht. Ich bin bereit für Istanbul. Ich hoffe, die Mannschaft ist auch.
Also, wenn man Philipp Treu zuhört, der ohnehin ja ein unfassbarer Typ ist, dann mache ich mir da ganz, ganz, ganz wenig Sorgen und bin auch wahnsinnig aufgeregt schon. Bevor wir zum ganz Großen kommen, aber hatte der SC tatsächlich auch das vielleicht schnödeste Bundesligaspiel vor sich, was man sich vorstellen kann. Gegen die abstiegsbedrohten Wolfsburger, wo man sich eigentlich nur den Unmut von halb Deutschland, ganz Deutschland, zuziehen konnte und die wieder ins Spiel bringen. Wie wichtig war dir das denn jetzt angesichts der letzten Wochen und der eigenen Aufregung, da Wolfsburg noch mit runterzureißen?
Ehrlich gesagt ein bisschen wichtiger als die Ligaspiele davor, weil jetzt einfach Pokal, dann Liga Bayern, dann auch das Spiel gegen Braga und so jetzt ein paar Negativereignisse einfach kamen in den letzten Wochen. Und ich mir schon gewünscht habe, das 4-0 in Dortmund klammert mal ein bisschen aus, weil da hat auch EDC 11 gespielt. Aber ich habe mir schon gewünscht, dass man das jetzt nochmal, dass man sich einfach nochmal Selbstvertrauen holt vor dem Rückspiel und das auch wirklich ernst angeht mit einer möglichst guten Elf. Und ja, das deswegen war es mir schon nicht ganz unwichtig. Und man muss auch dazu sagen, die strauchelnde SGE aus deinem Frankfurt. ich würde diesen Platz 7 hätte ich dann doch gerne, muss ich jetzt sagen. Und Wolfsburg war mir jetzt dabei gar nicht so wichtig, weil ich glaube mittlerweile, die werden das so oder so packen, weil leider St. Pauli überhaupt nicht gut aussieht da unten. Und ich weiß nicht, wie St. Pauli vor allem am letzten Spieltag gegen Wolfsburg da irgendwie den Sieg holen will. Auch wenn es mir im Herzen wehtut. Deswegen quasi nur den Fokus auf uns jetzt. Fand ich nicht unwichtig, dieses Spiel, dass man da nochmal zeigt, dass man da ist und dass man auch Kräfte hat, die man am Donnerstag nochmal richtig raushauen wird.
Ja, wir werden nachher nochmal ein bisschen auf die Bundesliga schauen, aber so viel schon mal gesagt, dieser eine Punkt bringt Freiburg trotzdem auf einen internationalen Platz, unabhängig davon, was außerhalb der Bundesliga noch passieren könnte. Von daher war es natürlich ein auch für die Bundesliga, für ihren eigenen Erfolg wichtiges Spiel. Und also wer die Folge von Alex und Patrick am Sonntag gehört hat, die Überlegung hatten die beiden ja auch schon quasi mit, du willst dir Selbstvertrauen holen, du willst nicht komplett durchrotieren nach den letzten Wochen und wieder zu null quasi anfangen. Deswegen, es war auf jeden Fall auch, glaube ich, die Überlegung beim SC. Wolfsburg hingegen, wenn wir da schon mal direkt zu den Wolfsburgern springen wollen, haben ja, gut, ist nicht schwer besser auszusehen als die Katastrophe, wie sie die Monate davor aussahen, aber kamen jetzt von einem Sieg gegen Union und einem Unentschieden gegen Gladbach und damit deutlich mehr Punkten als in den zwei Monaten davor. Kamen auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen zum SC, als man, wenn man sie vor 2-3 Wochen erwischt hätte.
Ja, absolut. Haben sich ein bisschen gefangen. Ich finde auch, das Spiel gegen den SC hat auch durchaus gezeigt, dass sie da spielerisch jetzt gar nicht mehr so schlecht sind und da durchaus auch gute Aktionen haben und sich halt nicht aufgegeben haben. Und die, bei denen ist halt so die gegensätzliche Form zu St. Pauli, wenn man ein bisschen will. Und sind quasi das schlechtere Heidenheim, wenn man die Form anschaut. Haben halt nur ein bisschen die besseren Voraussetzungen. Und deswegen, ja, die haben Lunte gerochen und man merkt, die wollen diese Chance dann halt doch nochmal zu ergreifen, irgendwie diesen Relegationsplatz zu bekommen.
Und ja, wäre halt St. Pauli nicht so leider katastrophal schlecht, wie sie gerade sind, dann wäre das trotzdem nicht genug. Aber so wussten die halt auch schon, die wirkten also gar nicht so extrem unhappy mit einem Punkt hier beim SC. Auch da haben sich die Zeiten natürlich ziemlich geändert. Gut, beim Kader, ich meine, was ist zu Wolfsburg nicht schon alles gesagt? Das ist immer noch absurd, eigentlich von auf dem Papier, was, dass man damit gerade so irgendwie um die Relegation kämpft. Allein schon eben, dass ein alter Teil Christian Eriksen da spielt, das ist immer wieder so ein Augenreibmoment, auch nach diesem Schuss, den er da in die Latte haut, ein paar ersten Minuten. Ja, auch was da von der Bank kommt, über eine Einwechslung werden wir besonders reden müssen. Ja. Ist ein verrücktes Team, aber das halt wirklich einfach zu 0% zusammenpasst und wo Hacking jetzt wirklich einfach nur versucht hat, ein paar Grundabläufe überhaupt reinzubringen. Und ich glaube, zumindest das hat man gesehen, funktioniert schon ein bisschen besser bei Wolfsburg. Das Wegverteidigen und dem SC nicht jeden Raum bieten. Das sah leider schon ein bisschen besser aus als noch vor einem Monat.
Ja. Und es war lange nicht dieses ganz wilde Spiel, was wir in der Hinrunde hatten. Nee. Das war ein sehr lustiges Spiel damals. Ja. So war es dann nicht.
Nee. Der SC, wir haben gesagt, wir erwarten nicht krass viel Rotation, sondern so punktuell. Und ich glaube, das ist eine, also wir hätten wirklich nicht raten können, wie man es macht für mich. Wir haben viele, viele Optionen durchgespielt. Am Schluss entscheidet man sich für eine Viererkette mit Treu, Ginter, aber dann auch Ogbus für Lienhardt und Günni für Makengo. Eggestein, Mansambi spielen das übliche Zentrum. Yuito macht die 10 und Grifo, Weste machen davor quasi die Standardaufstellung eigentlich. Im Sturm dann wiederum Höhler. Was hast du gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast?
Eigentlich genau das, was ich auch vorhin gemeint habe und was ich auch mir gewünscht habe, dass man es ernst angeht und wenn die Kräfte da sind, sollte man dann doch die quasi Besten spielen lassen. Deswegen fand ich das eigentlich sehr, sehr gut. Bin davon ausgegangen, dass dann halt ein paar Spiele ja spätestens zur 70. auch runtergehen werden. Ich glaube, davon konnte man ausgehen, so oder so. Und ja, fand es aber okay. Konnte mit allem leben. Hätte vielleicht Grifo rausgenommen, das wäre so das Einzige, wo ich mir gedacht hätte, ja, da hätte man was machen können. Ansonsten finde ich es gut, dass Matanovic dann quasi auch die Pause da vorne bekommen hat und Höhler reingeht. Und dann hast du halt im Zentrum quasi keinen anderen, wenn du nicht Nicolas Höfler spielen willst oder Maxi Philipp. Und der bei beiden ist halt die Zeit ein bisschen abgelaufen. Deswegen passt für mich.
Ja. Gar nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, ein paar Einwechslungen können wir später sprechen. Die Sorge, die ich natürlich, die nicht nur ich dann hatte, war natürlich schon, okay, du kannst noch so oft sagen, das ist ein wahnsinnig wichtiges Spiel für die Liga und wir wollen uns das irgendwie holen und so, aber nicht nur rein körperlich, sondern auch einfach konzentrationstechnisch und rein menschlich, dass wenn du die großen Spiele donnerstags hast, dann eben am Sonntag gegen Wolfsburg zu spielen, ist einfach nochmal was anderes. Ich fand's auch sichtbar in den ersten Minuten, du hast ja einen ganz guten Blick mal quasi von der Seite gehabt drauf, dass Wolfsburg wirklich direkt versucht, das, was Dortmund quasi gegen SC auch gemacht hat, zu gucken, okay, wie müde sind die, können wir direkt was machen? Und man hat aber auch gesehen, richtig gut darin sind sie halt nicht.
Nee, also das Spiel war dann schon, glaube ich, relativ schnell so, wie man es erwarten konnte. Also du hast da schon einen Punkt, dass der SC schon ein bisschen müde gewirkt hat, jetzt gar nicht so krass körperlich, fand ich dieses Mal, aber wirklich diese mentale Note, sie waren halt nicht diese 100% direkt von Anfang an. Und da hatte dann schon Wolfsburg mehr Spielanteile. Aber es war jetzt auch nicht so, dass die super krass gut waren oder so. Da hast du schon einen Punkt. Hatten schon viele Fehler im Spielaufbau, haben es irgendwie versucht, das Kommando an sich zu reißen, aber haben dann sogar zwischendurch sich fast schon den Konter laufen lassen, wo dann Mansambi ein, zwei Mal versucht hat, lang zu schlagen und da die Ketten zu überspielen. Ja, ansonsten, es war dann doch körperlich, aber der SC konnte sich da gut gegen wehren und so. Sind dann eigentlich die ersten 10 Minuten ein bisschen erzählt, bis dann so der erste Hallo-Wach-Moment kam von dem von dir schon angesprochenen Schuss von Christian Eriksen, der ja an den Winkel an Pfosten schlägt.
Was ein geiler Schuss,
richtig, ey. Richtig, richtig stark. Also, ja, schön die Fackel ausgepackt. Der sah von meiner Position aus, der ist so richtig schön in meine Ecke geflogen quasi. Das sah schon sehr, sehr gut aus. Bin aber sehr froh, dass der nicht eingeschlagen ist.
Ja, das wäre so ein frustrierendes Erlebnis gewesen direkt zu Beginn, wo du dann denkst, ah, genau so verlierst du dann so ein Spiel. War dann auch gut überstanden, aber es, also so optisch, der SC hat den Ball, so, es war jetzt nicht so, dass man irgendwie ein Spiel war, wo man gar nicht reinkam oder so, aber aus dem Ballbesitz wirklich Gefahr kreieren war wenig. Es gibt diesen Beste und Grifo stehen zum Freistoß bereit Moment, wo ich mir dann, ja, wo man halt dann doch langsam sagen muss, okay, der Letzte ist jetzt, also ist jetzt auch wieder ein bisschen her, vielleicht darf man auch mal wieder beste Sachen probieren lassen, aber ja, die macht jetzt erstmal Grifo. Und ja, ansonsten ist eigentlich, würde ich sagen, die erste 20 Minuten nicht groß was zu erzählen. Das wird dann tatsächlich, fand ich, kurzzeitig ein unterhaltsameres Spiel. Also der SC probiert so ein bisschen was, Grifo hat diesen Fernschuss, und dafür macht man hinten ein bisschen zu weit auf und Wimmer kommt da durch und trifft aber auch nicht annähernd Richtung Tor und so. Ich weiß gar nicht, ich würde nicht sagen, dass es irgendwie ein gutes Spiel war, aber die paar Minuten, als ich es mir mal angeschaut habe, waren tatsächlich unterhaltsamer als viel vom Rest des Spiels.
Ja, würde ich zustimmen, vor allem als viele Teile der zweiten Halbzeit. Und finde schon, gemessen daran, was man an Sonntagsspielen, vor allem 19-30-Spielen in der Saison allgemein schon gesehen hat und vor allem jetzt mit Bezug auf SC, die Sonntagsspiele vom SC, die teilweise nicht besonders gut waren, fand ich es schon in Ordnung. Und dadurch, dass man es dann wirklich auch auf dem 0-0 halten konnte, zwischendurch sich Gelegenheiten erarbeitet hat, auch durchaus mal ein paar Aktionen hatte, wo ich denke, könnte man vielleicht auch mal über einen Foul nachdenken oder so. Es wurde dann doch einiges auch laufen lassen. Suzuki wurde abgedrängt, schon sehr rüde. Dann wurde auch mal Höhler gefoult und gehalten. Aber auf beiden Seiten, das war jetzt nicht so, dass wir verpfiffen wurden, ausnahmsweise mal. aber ja, war schon okay. Es ging hin und her. Beide haben schon versucht, irgendwie auf dieses Tor zu gehen. Und waren dann schon zwischendurch ansehnlich, aber es war jetzt trotzdem kein Hochklassespiel.
Nee, es war halt, also nur, es ist überhaupt was passiert, aber was passiert war, was dann oft eher ja, unterklassig oder mittelklassig für Bundesliga-Verhältnisse gewesen. Auf jeden Fall nicht wie beim Hinspiel. Es war irgendwie ein bisschen beim Aufbau, gerade beim SC von hinten, das war halt schon sehr, sehr harmlos auch. Also man hat selten geschafft, da mal irgendwie in so ein Tempo reinzukommen. Die klassischen Abläufe funktionieren schon, aber da war jetzt nie so, dass man Mansambi mal irgendwie mit einem Aufdreher 10 Meter Platz bekommt oder sowas, was ja schon Teile seines Geheimnisses ist, dass er diese Wege immer findet. Dur hat es ja auch, wir haben so ein bisschen Diskussion gehabt, wie gut war jetzt Yuito in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das war zumindest so eine Position, wo man es ganz gut festmachen kann, dass es einfach dann offensiv sich gebissen hat. Und dann kann man diskutieren, an wem das jetzt jeweils lag, aber zumindest war so die Harmonie zwischen was biete ich an und wer spielt mir dann auch den Ball und wie kommt dieser Ball, die hat irgendwie nicht funktioniert.
Ja, das passt sogar ein bisschen besser. Also ich war echt ein bisschen in der Halbzeit ein bisschen frustriert über Yuito, habe mich echt gefragt, weil dass er einfach wenig Anteile am Spiel hatte. Jetzt, wo ich aber noch mal ein bisschen gesehen habe, finde ich, lag es eher daran, dass er auch zwischendurch nicht gefunden wurde. Also es gab wahnsinnig viele Situationen, wo allgemein nicht nur er, aber auch andere sich wahnsinnig freigelaufen haben, in Räume gelaufen sind und dann kamen aber nie irgendwie Pässe hinein oder so. Und da hat er ziemlich drunter gelitten und viel Aktionen mit Ball hatte er einfach nicht, weswegen das im ersten Moment für mich so aussah, ja gut, er macht einfach nicht so viel. Wird dem aber, glaube ich, nicht gerecht, weil ich glaube, er ist schon viele, viele Wege gegangen und hat eigentlich viel angeboten, aber hatte halt nicht viel teilgenommen, dann wirklich mit Ball am Spiel. Und das war dann ein bisschen schade. Trotzdem gab es dann vor allem in der zweiten Halbzeit dann natürlich ein, zwei Aktionen, wo man direkt gesehen hat, wenn das halt mal funktioniert, steht halt eine spielerische Klasse auf dem Feld, was dann halt zum Beispiel ein Höhler auf derselben Position halt nicht hinbekommt.
Ja. Irgendwie auch generell, also weiß nicht, Grifoman und Sambi hatten so eine Kombi, wo ich dachte, boah, spiel das einmal sauber und du hast hier halt echt eine gute Chance und es war immer wieder, war es dann halt einfach.
Allgemein, der linke Anker, also auch Günni offensiv, fand ich wirklich nicht gut in dem Spiel. Hat gar nicht harmoniert mit Grifo. Da gab es schon Sachen, die nicht gut funktioniert haben. Mein Papa saß neben mir und hat dann zwischendurch gemeint, boah, die sind einfach, als würden sie manchmal ein paar Sekunden langsamer denken irgendwie. Und da hat man dann schon die Müdigkeit, finde ich, gemerkt. Sie waren nicht, haben nicht so schnell geschaltet in vielen Situationen, wie sie es hätten machen können einfach.
Ich glaube, Alex hatte den guten Punkt, dass tatsächlich bei den gleichen Spielern am Schluss deutlich mehr ging, auch körperlich, was schon nahelegt, dass es auch einfach eine emotionale Müdigkeit ist, die auch nachvollziehbar ist, aber dass man sie einfach nicht jedes Mal auf die 100% bringen kann oder dass das zumindest halt ein Skill ist, den nur absolute Top-Teams beherrschen und an die, also bei dem der SC auch schon deutlich besser ist, als er das früher schon mal war, aber es ist halt einfach dann tough, wenn das natürlich das Überlebensspiel von den einen ist und bei dir ist es halt das zweite Spiel der Woche.
Auf der anderen Seite muss man halt aber auch sagen, man war, fand ich, defensiv dann trotzdem sehr, sehr gut. Man hat überhaupt fast nichts mehr anbrennen lassen, dann vor allem so ab Minute 25 oder so, konnte Wolfsburg nichts machen, hatte keine Lösung parat, wie sie irgendwie diese Viererkette durchbrechen wollten. Deswegen war dann so, vielleicht springen wir da kurz hin zur 33. Minute, als dann weil Wolfsburg einfach versucht hat zu schießen, versucht zum Nachschuss zu kommen und feuert den Ball halt ab und Ginter schmeißt sich dazwischen und kriegt mal wieder einen Ball ins Gesicht oder überhaupt irgendwas ins Gesicht. Wirkt ein bisschen benommen, wird behandelt, geht dann raus, wird dann aber auch wieder reingewunken danach. Da habe ich ja für mich gedacht, okay, geil, wir gewinnen durch ein Ginter-Tor, weil gefühlt jedes Mal, wenn er irgendeine Kopfverletzung hat, taucht er irgendwann später im Spiel im Strafraum raus und macht irgendein Tor. War jetzt diesmal nicht der Fall. Aber da hat man, finde ich, dann schon gemerkt, das war so diese fast schon in Anführungsstrichen Verzweiflungsschüsse, die Wolfsburg dann auch gesucht hat, weil sie einfach nicht in den Strafraum reinkam.
Ja, Arthur wischt ja auch einmal diesen Distanzschuss eher am Anfang da so zur Seite quasi ein bisschen solche. Ich glaube halt, Wolfsburg hatte keine tollen Chancen, aber hatte ziemlich gute Schüsse. Also aus der Situation, die sie haben, haben sie auf jeden Fall mehr Gefahr kreiert als der SC von den Schüssen. Ich glaube, komplett der erste Halbzeit reden wir über 5-5 Schüsse, über 0,3-0,25 Expected Goals. SC mehr Ballbesitz, aber nicht, kein spektakuläres Spiel. Auch einfach eine gewisse Langsamkeit insoweit, als dass es einfach deutlich weniger Pässe waren als irgendwie in vergleichbaren Situationen und so. Also ich glaube, müssen wir jetzt auch gar nicht so mehr in die Tiefe gehen. Denke, 0-0 zur Halbzeit passt. Was ich noch so eine Sache noch sagen will, weil dann kann man mich auch zu Schreckmoment vor der Halbzeit überleiten.
Mhm. Ja.
Irgendwie rutschen wir zu viel, generell. Also irgendwie rutschen mehr SC-Spieler aus als Gegner und das am eigenen Rasen. Das nervt mich ein bisschen. Ich weiß nicht, an was das liegen kann. Ob das einfach Zufall ist oder was auch immer. Aber weil dieses falsche Schuhwerk-Ding ist ja wirklich so ein 80er-Jahre-Spruch eigentlich. Aber ich verstehe es nicht so ganz. Irgendwie ist das rutscht. Vielleicht ist es auch nur so, man nimmt es nur bei den eigenen wahr. Aber ich finde schon, dass der SC irgendwie mehr rutscht. Und das, was uns das Herz in die Hose hat rutschen lassen, war Mansambi, der im Rasen hängen bleibt und sich dann sofort Richtung Adduktoren und so greift. Und dann meine Sorge war gigantisch für die komplette Halbzeit.
Total. Nach Ginter so der zweite Top-Spieler dieser Truppe aktuell, wenn nicht sogar der Unterschiedsspieler, den wir halt in der Offensive vor allem haben. Echt richtig, richtig Schiss gehabt, vor allem, weil er dann wirklich auch länger liegen geblieben ist, so ein bisschen wie schon gegen Mainz, nur dass es halt mitten im Spiel war. Das heißt, da war dann auf jeden Fall klar, okay, das ist jetzt keine Zeitspielaktion oder so. Wird dann auch wirklich länger behandelt. Und halt so Leistengegend, das geht halt sehr, sehr schnell, dass da was reinzieht und dann ist da irgendeine Zerrung oder ein kleiner Faserriss und dann ist man 2-3 Wochen weg, was jetzt in dem Fall halt Saison ausbedeuten würde. Richtig Schiss gehabt, auf Holz geklopft, dass da dann alles okay war und es war dann in der Pause sehr interessant, weil er sich da wirklich mit dem Medical Stuff warm gemacht hat und Läufe gemacht hat und ja, Belastungstests, so sah es aus, gemacht hat. War dann Gott sei Dank alles gut. Erschien fit. Wurde dann auch in der zweiten Halbzeit ja zurück aufs Feld geschickt, aber uff, schon, da ist mir schon das Herz kurz in die Hose gerutscht. Ja.
Thema Stadionperspektive, erstmal vielleicht zwei Sachen. Eine ist, wenn du nochmal textest, Mansambi ist raus, ist draußen oder so und mir damit sagen möchtest, Mansambi ist nicht in der Kabine, dann möchte ich bitte eine andere Formulierung, das hat mich richtig fertig gemacht. Und das zweite ist jetzt, wir sprechen nachher nochmal ein bisschen über Braga und alles, aber du hast ja jetzt eine Menge Spiele mitgemacht in Folge. Wie war denn so gestern stadionmäßig gerade, wo du jetzt mal nicht auf deinem Stammplatz standest? So der Stadion-Eindruck.
Ja, ich fand's eigentlich okay. Natürlich war es jetzt kein riesiges Spektakel von der Stimmung her. Fand aber schon, dass wir selbst in der Bundesliga auch mal schon schlechtere Stimmung in dieser Saison hatte. Fand's echt okay. Ich meine, am Donnerstag, die Leute, die dort waren, die waren eh wieder am Start gefühlt. Und also gerade Süd-Mitte hat gut Alarm gemacht. Aber auch sehr häufig wieder diese Situation gehabt, wo dann das ganze Stadion klatscht oder auch teilweise aufsteht. Ich würde sagen, gewohnter Bundesliga-Alltag, weder besonders positiv, aber auch auf gar keinen Fall besonders negativ. War echt in Ordnung für Sonntag 19:30. Man hat halt schon gemerkt, dass das Stadion nicht komplett voll war. Auch ich war kurz vorm Spiel, bevor ich dann auf den Sitzplatz ging, bin ich kurz zu unserer Gruppe gelaufen. Da war schon sehr viel Platz auf Süd, also es war nicht brechend voll. Ich habe zum Beispiel meinen Steher schlicht auch nicht verkauft bekommen auf dem Zweitmarkt vorm Spiel, da ging nichts. Und was aber halt krass war halt der Gästeblock. Ich meine, man erwartet ja nicht viel von einem Wolfsburger Gästeblock und ja, man muss denen zugestehen, Sonntag 19:30 bei der Distanz ist absolut undankbar und beschissen. Ist jetzt nicht so, dass wir nicht sowas auch schon gehabt hätten, aber denen geht es halt wirklich um den Abstiegskampf und um den Klassenerhalt und boah, das war schon leer. Also, ich weiß nicht, ob wir diese Saison schon leeren Gästeblock hatten. Ich glaube auch nicht, dass das Leipzig toppen wird in zwei Wochen oder in eineinhalb. Das war schon übel. Und man hat es ja auch, also, man hat auch nicht mitbekommen, dass sie da waren.
Ja. Naja. Es wäre schon interessant, mal ein anderes Team in der Bundesliga zu haben.
Wenn dann beispielsweise an einem Sonntag 19:30 Elversberg vorbeikommen würde. Bestimmt voller. Okay, jetzt sorry, das war jetzt eine Spitze gegen Elversberg, die vielleicht nicht hätte sein müssen, aber ja.
Ich finde halt tatsächlich immer, wenn man gesagt wird, ja, das war bei Freiburg auch mal so, bla bla bla. Wir reden hier über ein Team, was fast so lange in der Bundesliga spielt wie der SC, auch seit den 90ern, auch ein paar Jahre später, und was deutscher Meister war. Ne? Also das, wenn da jetzt so wenig hängen geblieben ist nach all der Zeit, dann sagt das halt auch was darüber aus, wie identifikationsfähig ein solcher Club ist. Nämlich wenig. Aber genug von Wolfsburg, eigentlich ist ja, geht's ja, wichtiger wäre ja der SC. Und wir haben oft genug drüber geredet. Erste Viertelstunde nach der Pause ist das, wie viel davon ist Zufall, wie viel davon ist irgendwie, man kommt nicht so gut raus, wie viel davon ist, man stellt irgendwas um. Ich weiß es nicht, das hat auch keine Antworten gegeben. Ich kann nur wieder sagen, das war nicht gut.
Nee, man kommt wieder nicht gut aus der Pause. Wolfsburg ist wieder die frischere Mannschaft. Hat mehrere
Sekunden.
Ja, also es dauert wirklich nicht lange bis zur ersten Chance. Also ganz komische Aktion. Arthur spielt einen für mich völlig unnötigen Ball auf Mansambi, der der Einzige ist da gefühlt, der direkt gepresst wird und angegangen wird, der dann auch noch wegrutscht bei seinem Pass, wo ich auch nicht wusste, wo er den Pass eigentlich dann hingespielt hätte, weil das war irgendwie keine so coole Aktion. Es passiert da nicht viel draus. Aber boah, irgendwie davor kommt, glaube ich, auch noch mal, Pečinović kommt, glaube ich, auch noch mal zu einer Chance oder kurz danach. Also direkt ist irgendwie komplette Verunsicherung in dieser Defensive. Und ich weiß nicht, warum das wirklich immer wieder nach der Pause passiert, weil ja auch Wolfsburg so vom Spielaufbau her haben die ja eigentlich gar nichts geändert.
Also nee, ich weiß es nicht. Bisschen höher vielleicht gepresst, wie in den ersten Minuten halt üblich. Jetzt nicht verrückt, das zu tun. Das ist meistens, hast neue Power, probierst ein bisschen und so. Also dass man Sambi weiterspielen konnte, war die super Nachricht und dann passiert direkt das und ich so, muss aber sagen, da klappt irgendwie gar nichts in der Szene, weil das, da machen es irgendwie alle ein bisschen blöd. Also er rennt halt kurz, um sich da anzubieten, aber Eggestein halt auch, weil er, man Sambi sieht das nicht recht, nicht damit, damit zieht Eggestein seinen Mann an und damit hat man Sambi auch keinen mehr, sonst würde er ja zum Beispiel runterspielen zu Ginter, das geht auch nicht, weil der dann dadurch gedeckt ist, dass Eggesteins Mann quasi sich dann dazwischen stellen kann und so. dass Wolfsburg das dann so schlecht ausspielt, ist schon das Einzige, was da wirklich gut ist. Und natürlich darf Arthur den da nicht reinspielen. Und dann, genau, 2 Minuten später ist dann dieser Schuss von Pejinovic, der uns ja auch schon ein paar Sachen eingeschenkt hat. Also da kam man ja fast wirklich nicht mal irgendwie in Gefahr bei auf der anderen Seite. Genau, hier ist dann, glaube ich, der Schuss, den ich meinte, den Arthur dann zur Seite abfährt und so. Da, also die ersten 10 Minuten waren einfach schlecht, würde ich sagen, schon vor dem Tor. Mit Ansage.
Ja, und dann kommt wirklich mit Ansage ein Eckball. Auf Pejinovic wird wieder gute Szene gesetzt. Da aber Ogbus mit einer absoluten Blockbus-Grätsche, die man mittlerweile von ihm kennt, richtig gut in den Schuss geworfen. Echt stark. Und dann gibt es einen Eckball. Es gibt Szenenapplaus. Jedenfalls aber halt nicht lange, weil der Eckball kommt rein. Und man fängt sich das, keine Ahnung, wie vielte Eckballtor. Weil Kolerakis völlig allein reinläuft in den Strafraum, während, ich weiß nicht, Eggestein wird abgeblockt und der Ball fliegt ins lange Eck und der Ball ist drin und auf einmal steht es 1-0 Wolfsburg.
Ja. Es ist, also Standardverteidigung ist ein Problem und die ersten 15 Minuten sind ein Problem und die Kombination davon ist ganz fürchterlich. Das nervt auch wirklich. Es wird dann viel diskutiert, auch bei The Zone, über das Blocken von Wolfsburg. Es ist auch ziemlich doll, würde ich sagen. Also mit quasi ausgestreckten 2 Armen blockt er dann sowohl Günther als auch Eggestein weg. Es ist aber halt auch, was in der Bundesliga jetzt oder auch gerade in England und sowas sehr viel gemacht wird, dass diese stark erhöhte Körperlichkeit bei so Standards ist jetzt mehr drin und dann musst du dich halt auch irgendwie durchfighten. Dass man dann so frei zum Kopfball kommen sollte, trotzdem auf jeden Fall nicht passieren. Da tatsächlich war Arthur Bodo, glaube ich, gar nichts zu machen. Ne?
Nee, also Arthur kann da nichts machen. Ja, dieses Festhalten ist ein bisschen bitter im Stadion, ist mir das gar nicht aufgefallen. Es hat sich auch keiner vom SC beschwert, muss man da auch sagen. Also es ist auch nicht so, dass da ein großes Thema draus gemacht wurde.
Zurecht.
Wenn ich aber die Szene halt nochmal sehe, ist es halt schon krass, dass er halt seine Arme ausstreckt und halt 2 Spieler einfach aufhält damit. Und das ist jetzt kein so basketballmäßig, ich stelle mich in den Weg und block, sondern ist halt schon ein aktives, so ihr kommt jetzt hier nicht an mir vorbei. Ich weiß jetzt auch nicht, was man da mehr machen kann. Also wahrscheinlich musst du da wirklich wühlen, als in dem Fall Eggestein oder Günther, um dann halt notfalls auch einen Foul zu ziehen, wenn du dann halt irgendwie zu Boden gehst, weil du versuchst, unter dem Arm irgendwie durchzusteigen oder so. Aber es ist schon krass, dass das möglich ist und erlaubt ist da, weil, also, es ist ja wirklich nicht, ich stelle mich in den Weg, sondern ich halte aktiv 2 Leute fest.
Ja, also es ist halt gerade dieses, der Arm ist dann auch so um Eggesteins Hals und so. Ich glaube, Eggestein danach wird im Interview drauf angesprochen, das hast du ja nicht mehr sehen können auf The Zone, und sagt dann so, ja, das ist gar nicht so groß wahrgenommen, ehrlich gesagt, und sie müssen sich halt einfach durchsetzen und so. Schuster spricht dann, wird dann so ein bisschen hingeführt und sagt dann ja auch, ja, im Zweifel, vielleicht müssen wir dann irgendwann schauen, ob man sich dann da fallen lässt oder so, kriegst aber auch einen Pfiff nicht. Ich finde tatsächlich in Ordnung, sagt, wenn das jetzt so der Standard ist, dann, dass man sagt, hey, weil da kann man sich trotzdem durchkämpfen, so, das ist so es ja nicht, muss man halt ein bisschen mehr Einsatz haben und so. Was mich dann, glaube ich, ärgert, ist, dass wir vor 3 Tagen einen Elfmeter bekommen, weil halt man sich dann im Strafraum ein bisschen klammert und sowas. Es geht nicht beides, das würde ich halt zumindest sagen. Man muss, wenn man eine Körperlichkeit erlaubt und möchte und sagt, hier, wir pfeifen nicht jeden Scheiß ab, wo ich absolut dabei bin und ich will auch nicht, dass dieses Tor zurückgenommen wird oder so durch den VAR, dann lasst halt auch die Finger davon, jeden Defensiv-Zweikampf dann mit der Zeitlupe anzugucken, ob man da vielleicht Elfmeter geben kann. So, dann kann ich damit leben, dass man solche Dinge halt auch kassiert. Und dann kann man es halt auch härter sich dagegen durchsetzen und dann den Arm halt auch weghauen oder was auch immer.
Voll, gehe ich voll mit. Ist halt mal wieder so dieses, so ein bisschen auch, was man immer mal wieder bei Handspielregeln oder Handspielelfern hat. Dieses, manchmal wird es gepfiffen, manchmal wird es nicht gepfiffen. Man hat halt sehr häufig Regeln, die, wo es nicht die klare Linie halt über alle Wettbewerbe und über alle Spiele gibt, die halt immer gleich sind und so. Ja, ist halt ein bisschen nervig. Ich war, glaube ich, einfach insgesamt einfach über das Tor frustriert und über diese erste Viertelstunde. Das war dann schon, um vielleicht ein bisschen weiter zu springen, wo ich gedacht habe, boah, das ist jetzt unnötig, weil jetzt gehst du schon mit der quasi Top 11 in dieses Spiel und jetzt verlierst du das jetzt wirklich. Da war ich echt ein bisschen sauer und habe echt gedacht, boah, das ist jetzt wirklich der Dämpfer vor Donnerstag, den es nicht gebraucht hätte.
Ja, geht mir auch so. Das letzte Gedanke, den ich noch hatte, ist das bisschen Pech auch noch bei dem Tor, dass Wimmer leider sehr, sehr schlecht ist in der Situation und versucht zum Ball zu gehen, aber zu schlecht ist dran zu kommen, weil wäre er dran gekommen, wäre es abseits gewesen. Er springt noch hin, aber er kommt nicht hin und dann hätte er ihn berührt, dann hätte es nicht gezählt. Ginter holt sich direkt danach noch gelb und man macht einen Doppelwechsel. Interessant, fand ich tatsächlich. Also Matanovic kommt früh, schon zur 58. Minute und sagt, okay, das werden wir umstellen müssen quasi. Und klare Nummer 1 Stürmer kriegt dann eine halbe Stunde. Also der Stellenwert ist mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr klar. Auch in der letzten Podcast-Folge von den beiden Jahren sehr gute Worte dazu gesagt worden. Und dann kommt auch Philipp Lienhardt für Bruno Ogbus nach 60 Minuten. Interessant, ich fand es auch super, das so zu machen, aber ja auch interessant, dass du quasi in Rückstand gehst und du tauschst erstmal positionsgetreu Innenverteidiger.
Ja, schon, aber ich fand schon, dass Ogbus hatte zwar seine Blockaktion, aber er war schon der Wackeligere von den beiden auf jeden Fall da hinten. Also gerade am Anfang in der ersten Viertelstunde, alle Chancen, die da resultierten von Pichinovic, sind alle über Ogbus Seite halt eigentlich entstanden. Und deswegen fand ich schon okay, da auch zu reagieren. Ja, passt für mich und macht sich ja dann auch bemerkbar irgendwann in diesem Spiel noch, dass der Wechsel die richtige war.
Ja, auch am Aufbau, ne? Also einfach ja, die Abläufe sind einfach nochmal andere, wenn die beiden
da
hinten
genau, stehen. Da vielleicht noch was, das ist auch was, was dann später noch bei der Chance relevant wird. Es gab sau häufig Momente, wo sich beispielsweise ein Beste oder auch ein Grifo auf den Seiten wahnsinnig freigelaufen hatten und es gab keinen langen Ball dorthin. Also weder von Artubolu noch aus der Verteidigung heraus. Und das hat mich zwischendurch echt wahnsinnig gemacht, weil da waren echt Räume, aber man hat nicht schnell quasi das Mittelfeld überspielt. Später macht man es dann einmal, dann wird es gefährlich mit einer Riesenchance von Mansami. Aber das ist sowas, da hat man vielleicht dann auch einen Grund, dann wo man gesagt, okay, gerade ist es defensiv eh wackelig und dann nimmt man halt auch noch Lienhardt rein, der halt vielleicht dafür halt auch noch sehr gut im Spiel ist.
Ja. Juito, du hast vorhin erwähnt, hat jetzt ein paar mehr Situationen. Einmal ein guter Pass, dann ein Doppelpass mit Mansambi, dann Mansambi macht dann so einen Schuss dran vorbei und hat kurz danach nochmal, ist er ziemlich frei am Strafraum und rutscht dann weg, bevor der Ball zu ihm kommt. Das war eine sehr nervige Situation, glaube ich. Müsste auch relativ nah bei dir gewesen sein. Ja, das hat mich geärgert. Auf der anderen Seite hat Pichinovic nochmal eine echt große Chance und schießt ganz, ganz schlecht. Also es war jetzt nicht so, dass man das Spiel plötzlich dominiert hat oder so, aber zumindest hatte man ein paar Lösungen. Es gab so ein Günther, Grifo, Juito Kombination und sowas. Das sah langsam besser aus, ohne dass ich jetzt sagen würde, der SC sah jetzt aus wie ein Team, das hier auf jeden Fall noch gewinnt oder so.
Ja, gehe ich mit. Und es gab auch, und da vielleicht auch nochmal in Richtung Stimmung, es gab dazwischen auch ein, zwei Kombinationen, die dann in Pässen im absoluten Nichts geendet sind. Und da ist dann schon ein Raunen ein, zwei Mal durchs Stadion gekommen. Und da hat man schon gemerkt, dass es viele Leute fuchst, wie dieses Spiel gerade verläuft. Weil, ja, Europa, alles cool, aber ich glaube, schon ein bisschen das zu verlieren, da wäre einfach dieses Gefühl so, das ist jetzt nicht cool.
Ja.
Das hat man schon gemerkt. Das heißt so dieses, man kennt das ja, also jetzt keine Pfiffe oder so, da habe ich jetzt nichts verwonnen, aber einfach dieses so ein bisschen das frustrierte Raunen, was man dann auch macht und was auch ich dann gemacht habe beispielsweise. Das hat man schon lautstark zwischendurch ein, zwei Mal vernommen.
Um vielleicht auch so ein bisschen was mal mit nicht unbedingt für die Passkombinationen, aber für die Angebote zu schaffen, wird dann Scherhand eingewechselt für Grifo und Kübler für Günni. Interessant, weil damit dann Treuer auf Linksverteidiger rutscht, was eine sehr coole Option ist natürlich.
Ganz kurz vorwegnehmen. Könnte das eine Idee für Donnerstag sein?
Hab auch drüber nachgedacht.
Weil ich weiß, reden wir jetzt noch nicht über Prager, aber es passt jetzt gerade sehr gut, weil das ist was man sehr lange nicht mehr gesehen hat, dass Treu quasi auf links geschoben wird. Und nachdem wir ein eher vielleicht teilweise unglückliches Spiel von Makengo gesehen haben in Prager und jetzt auch ein unglückliches Spiel von Günni und halt danach muss man halt sagen, immer noch ein quasi fehlerfreies Spiel von Treu, egal auf welcher Seite er spielt. Maybe überlegt man sich halt auch das für den Donnerstag.
Ja, ist die Frage, ob Lukas Kübler dann jetzt mit dann doch auch 33 und in seinem 11. Jahr hier ob man weiß, dass er tatsächlich die bessere Option ist, rechts als Makengo Gini links auf jeden Fall, oder ob es nicht ungefähr ähnliches Niveau dann hat, und dann will man vielleicht eher die Eingespieltheiten so, aber es ist auf jeden Fall eine weitere Option auf dem Zettel.
Es wäre mal wieder Zeit für in Europa reingekübelt. So,
das Küblert. Ist allerdings.
So ein Doppelpack Küblert für Istanbul. So. Okay, ja. Gehen wir zurück zum Spiel, sorry.
Wolfsburg wechselt Patrick Wimmer aus und bringt Lovro Meier rein.
Grrr.
Und das ist schlecht. Nach einer Minute liegt erstmal Treu nach einem harten Zweikampf von Meier und kann aber weiterspielen. Ich tease jetzt schon mal was Schlechtes an, aber erstmal, der SC gleicht aus. Bisschen aus dem Nichts, aber nicht, also würde trotzdem sagen, gut rausgespielt. Hat so längere Ballbesitz, drängt Wolfsburg hinten rein und dann tanzt man Sambi ein bisschen und bringt eine mega geile Flanke rein, die, je öfter ich sie gucke, ob ich tatsächlich immer sicherer werde, dass er die auch dahin haben möchte mit dem Spin und so. Am Anfang war ich wirklich, nie im Leben möchte er die so da reinbringen, aber ich glaube schon ungefähr, der soll so kommen. Und Lienhardt macht's dann auch gut, Wolfsburg nicht so gut und super geiler Kopfball dann ins lange Eck.
Beides mega geil. Die Flanke hat so viel Speed und Druck. Lini verlängert die ja quasi mehr, als dass er wirklich mit Wucht dahin gehen muss. Verlängert die aber perfekt. Also er macht eine perfekte Richtungsänderung. Geile Flanke, geiler Kopfball in Pfosten rein. Grabara kann nur hinterher schauen. Finde ich immer so schöne Kopfbälle oder Tore, wenn der Torwart gar nicht mehr hingeht, sondern nur so hinguckt, wie der Ball neben ihm einschlägt. Gefällt mir immer sehr, sehr gut.
Wie beim 1-0 quasi.
Ja, gut. Ja. Es gefällt mir nur gut, wenn es auf erste Seite passiert. Oder fürs Positive, wenn das hier. Ja, aber geiles Tor. Und ab dann, muss man irgendwie sagen, wurde es auch ein geiles Spiel. Also zumindest, irgendwie hat der SC ab da an wieder richtig die, keine Ahnung, 15. Luft in dieser Saison wiedergefunden und hat auf einmal Bock, dieses Spiel zu gewinnen. Und gleichzeitig hat Wolfsburg aber auch wieder Bock, dieses Spiel dann doch noch auch wiederum zu gewinnen. Und dann wurde es eigentlich ziemlich spaßige letzte 20 Minuten.
Ja, da wurde es dann tatsächlich mal ein Hin und Her, was nicht qualitativ komplett am Boden war. Ich fand es auch gut, dass man es quasi jetzt halbwegs offen gelassen hat hinten, gesagt hat, Ginter kriegt das schon irgendwie hin, und war dann auch ein, zwei Mal knapp. Man hat diese große Situation noch, wo der Steckpass auf Beste kommt. Das war dann aus einem Konter quasi. Da war mal rechts quasi der Platz, den du angesprochen hast. Kübler startet da und wird bedient. Ich glaube sogar Matanovic beginnt den da quasi. Fehlt dann natürlich deswegen vorne, aber ist halt auch einfach diese Übersicht und Stärke, die er da immer mehr entwickelt. Und Kübler spielt den dann direkt auf Beste, minimal daneben quasi, aber auch echt noch geil leider verteidigt vom Wolfsburger. Ich weiß gerade nicht, wer das war. Belotian vermutlich. Ja, das war nochmal eine richtig gute Chance kurz vor Schluss.
Ja, voll. Und dann kommt ein Schockmoment.
Ja. Ja, das war ätzend. Es ist eigentlich vor allem Rüde, achso, das war sogar davor, sorry, ich bin schon drüber gesprungen.
Alles gut.
Aber ja, genau, es war in der 81. Ich habe es in die 91. gelegt, aber das stimmt gar nicht. Ja, Yuito kriegt relativ kurz, nachdem Meier da schon, kurz nach dem Tor, kriegt Yuito einen richtig, richtig miesen Check von Meier. Das mit Anlauf, Ball ist weg und er rotzt ihn halt einfach um. Und bei Yuito, das wissen wir jetzt, bricht das Schlüsselbein. Und damit ist der raus für den Rest der Saison auf jeden Fall und potenziell auch für die WM. Das ist richtig, richtig ätzend.
Ja, Hiobs Botschaft ein bisschen. Vor allem für ihn natürlich an erster Stelle. Richtig, richtig beschissen. Für den SC auch. Ich will da gar keine große Kaderdiskussion jetzt aufmachen, das hatten wir eh schon häufig genug, aber einfach, weil Yuito einer der besten Spieler dieser Saison ist und er einfach individuell fehlen wird. Und das tut richtig, richtig weh. Schlüsselbein wahrscheinlich so 3 Monate raus oder so. WM könnte halt richtig knapp oder könnte nichts werden. Was mir für ihn einfach super leid tut, weil er hat sich in diesem Jahr absolut in diesem japanischen Kader halt auch gespielt und wäre ganz klar mit zur WM gefahren. Boah, und ja, so ehrlich muss man sein, ein bisschen der Wegfall, vielleicht kriegt man es im Halbfinale jetzt gegen Prager noch gut weg, aber in einem möglichen Finale ihn nicht dabei zu haben, das schmerzt sehr. Ich habe die Szene im Stadion quasi gar nicht gesehen. Ich war schon, habe ja schon irgendwie den Ball weiter verfolgt und habe dann irgendwann nur gesehen, dass halt jemand am Boden liegt, bis ich realisiert habe, dass es Yuito ist. Und ich habe dann im ersten Moment sogar gedacht, es geht, weil er dann aufsteht zur Seitenlinie, zwar ein bisschen geschockt wirkt oder so, aber er konnte seine Arme bewegen, seine Hände bewegen und so. Deswegen habe ich gedacht, okay, es ist jetzt eben nicht irgendwas an der Schulter oder am Schlüsselbein. Aber da er dann halt doch 2-3 Minuten später ausgewechselt werden muss, und ja, spätestens dann nach dem Interview oder beziehungsweise nach der PK nach dem Spiel, wo Schuster dann sagt, dass es nicht gut aussieht und dass er ins Krankenhaus geht, konnte man eigentlich schon davon ausgehen, dass da irgendwas Schlimmes kommen wird. Und ja, super, super scheiße. Wenn man die Szene halt nochmal sieht, muss man sagen, ist halt krass, dass da das auch nicht sanktioniert wird.
Nee, also völlig, also wirklich, weil der Schiri steht da ja auch einen Meter davon entfernt und der schaut voll drauf und der Ball wird, also Yuito spielt den Ball, Meier nimmt einen Schritt, nimmt noch einen Schritt, also quasi mit dem zweiten Schritt springt er in Yuito rein und bricht ihm halt die Schulter, schreit auch schon während in der Luft ist und das ist ein Meter davor und dann reagiert er überhaupt nicht drauf, also pfeift dann ab quasi, guckt noch kurz, ob es irgendwie Vorteil ist oder so vermutlich, aber da keine Gelbe zu geben, super ätzend, ist aber auch gleichzeitig so, jo, also eine gelbe Karte hätte da jetzt, hätte die Schulter auch nicht heiler gemacht und darum ging es mir natürlich, letztlich wäre es dann auch scheißegal. Und voll. Muss halt sagen, dass ja, das war richtig ätzend und auch assi, es ist aber halt auch, die sind halt im Abstiegskampf, du wirst solche Zweikämpfe mal abbekommen, dass die kämpfen ums Überleben, der kommt rein und ist dann überdreht, will das jetzt gar nicht irgendwie in Schutz nehmen, sondern einfach so, das passiert dir im Abstiegskampf, also gegen Abstiegskampfmannschaften, die noch nicht völlig gebrochen sind oder so.
Im Gegensatz zum Schlüsselbein.
Beschissen, ja. Ja, nee, trotzdem Drecksau natürlich, aber ja, nee, ist schade.
Wie gesagt, für am meisten tut es mir halt für Yuito selbst leid, dass jetzt die Saison so für ihn zu Ende geht. Ja, was das jetzt mit dem SC am Donnerstag machen wird, schauen wir gleich nochmal drauf, ja. Aber oh, scheiße einfach. Ja. Aber Höfler kam rein und hat dann, wie ich finde, auch gute letzte 20 Minuten gehabt.
Ja, Chico, gute Minuten. Mansambi kriegt nochmal so ein kurzes Handspiel-Check. Das wäre einer dieser absurden, du hast die Hand am Gegenspieler und dann fällt dir der Ball drauf, wäre ich durchgedreht.
Kann man ja vielleicht gerade auch sagen, es gab in der ersten Halbzeit auch eine mögliche Handspielaktion von Wolfsburg, die genauso dämlich gewesen wäre, wäre das gepfiffen worden. Also, wäre das von Mansambi gepfiffen worden und das in Halbzeit 1 nicht, ja, dann hättet ihr hier wieder eine Schiri-Verpfiffen-Arie von mir gehört heute.
Ja. Und dann hat Mansambi tatsächlich noch mal die eine große Möglichkeit von zwei, die der SC noch hat. Also nach der beste Chance gibt es nochmal dann quasi über Beste eingeleitet. Da hat er Platz auf der rechten Seite und der dribbelt sich halt einfach in den Strafraum. Super geil. Wolfsburg kriegt leider gerade noch so den Fuß dran und dann fällt ihm der Nachschuss auch noch vor die Füße, aber er kann ihn von Kabara, aber er kriegt ihn dann leider nicht mehr kontrolliert aufs Tor. Super geile Aktion, eigentlich kein Vorwurf.
Nö, er macht alles richtig. Super schwer, den Nachschuss zu nehmen. Er versucht da zu schießen, aber der geht dann halt irgendwie anscheinend Schienbein irgendwie und so, weil er halt schon mit viel Speed da von Kabaras Fuß zurückkommt. Ich meine, wenn der einschlägt, mega geil, aber ja. Kein Vorwurf, mega geile Aktion, wie er sich da reintrippelt und wie er diese Situation auch zu Ende bringt, dass er da wirklich in die Mitte zieht, wo der andere Verteidiger noch steht und dann halt trotzdem zum Abschluss kommt. Boah, der Junge ist halt schon einfach stark.
Und Scherhand leitet dann in der letzten Minute nochmal über links mit einem schönen Solo quasi den letzten Angriff ein. Freiburg läuft mit, alle haben nochmal Bock, dieses Siegtor zu machen. Ich fand die Schussphase echt ordentlich. Ja. Eggestein kriegt ihn dann am 16er und so halb im Fallen schießt er ihn dann aufs Tor, leider so einen Meter drüber.
Ja, seine erste Ballberührung ist nicht so gut. Der Ball springt ihm minimal zu weit nach vorne und er muss dann so quasi hinterher springen, so ein eingekrätschten Schuss, um noch an den Ball zu kommen, bevor der Wolfsburger drankommt. Bisschen schade. Fand aber schon gute Schlussphase. Mich hat es wirklich erstaunt, dass sie zum Schluss nochmal so eine Energie hatten. Und finde es aber sehr, sehr cool, dass sie die auf den Platz gebracht haben und ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Wut im Bauch, vielleicht auch durch die Yuito-Auswechslung oder allgemein, dass man halt das Spiel nicht gewinnt. Finde ich sehr cool. Hat mir Freude bereitet und war auch, was mich dann auch ein bisschen positiv gestimmt hat, dass man
Ja, man kann ja doch noch über 90 Minuten gehen, quasi. Man kann auch ganz zum Schluss noch Kräfte bündeln. Und
gut, man spart ja auch eine Menge Energie in den ersten 15 der zweiten Halbzeit.
Mann, jetzt hast du wieder meinen ganzen positiven Take zerstört. Toll, nee, danke.
Erste Halbzeit ist ausgeglichen, schwaches Spiel mit ein bisschen hin und her und dann schläft es komplett ein. Erste Viertelstunde gibt man komplett her, nächste Viertelstunde ist ungefähr ausgeglichen und dann ist man das bessere Team am Ende.
Und man hatte ja durchaus auch Spiele, wo man die erste Viertelstunde nach der Pause schlecht war und trotzdem keine Energie mehr zum Schluss hatte.
Exakt, ja. Also von daher ist gegen den Tabellen 17. willst du mehr als das zu Hause, aber in der Situation mit Euroleague davor und alles finde ich jetzt ein 1-1 nicht ein Weltuntergang gegen Wolfsburg und das bringt einen halt zumindest auch tabellarisch weiter.
Ja, trotzdem, so auf den ersten Blick waren sie echt enttäuscht. Hm. Man hat schon ein paar hängende Köpfe ein bisschen gesehen. Und dann aber sehr cool. Sie standen dann, kamen dann wie immer, während der SC Freiburg vorlief, wurde dann relativ schnell abgedreht, weil sie diesmal wohl schnell zu den Fans wollten und schnell raus wahrscheinlich. Standen dann wie immer so auf Höhe des 16ers und wurden dann vom Capo nach vorne zitiert, quasi in Richtung Tor, wirklich zur Linie. Und dann hat der das vorhin von mir angesprochene Anfeuerungsding rausgehauen, hat halt ja darüber erzählt, wie stolz man auf diese Truppe ist in dieser Saison, wie geil diese Saison ist und was halt alles möglich ist, dass am Donnerstag eines der größten Spiele dieser Vereinsgeschichte stattfindet und wir diese Möglichkeit immer noch haben, in das Finale einzuziehen und nach Istanbul zu fahren und das Stadion alles dafür geben wird, am Donnerstag jeder seine Stimme raushauen wird, die man vielleicht noch hat und alle Energie bündeln wird und man halt alles dafür gibt, dass die Mannschaft das auch tut und wie man an Philipp Treu hört, scheint das den einen oder anderen auf jeden Fall abgeholt zu haben. Mich auf der Tribüne hat es total abgeholt. Ich war richtig frustriert auch nach dem Schlusspfiff und habe dann diese Worte gehört und auch gesehen, wie die Fans abgehen quasi, wie die Mannschaft nach vorne pusht und auf die Mannschaft, wie die reagiert, dass ich ja seitdem jetzt halt super nervös vor Donnerstag bin.
Ja, Christian Günther heute auch nochmal gesagt, wie gut er das fand und auch nochmal eine extreme Wertschätzung an die Fans gegeben, die ihre Urlaubstage opfern. Allerdings, Alter, das sieht düster aus.
Ja, auch sehr, sehr gut, dass mittlerweile das auch bei Heimspielen, das Konto ist schon überzogen, der Fangesang kommt, weil es ist halt mittlerweile wirklich so. Die letzten Wochen und Monate waren wirklich teuer und ja, Urlaubstage, also ein kleiner Sommertrip quasi von mir musste schon gestrichen werden, weil der SC mir so viele Sommer-Urlaubstage geklaut hat.
Ja, wenn das nichts mit Europa wird, spare ich zumindest Urlaubstage, ansonsten werden wir kreativ. Mein Arbeitgeber hört nicht zu. ich würde mal beim Spiel vielleicht mal ein paar Spieler schauen, die wir jetzt nicht so groß benannt haben, bevor wir den Rest relativ schnell abwickeln, weil zum Beispiel wir eigentlich ziemlich gut war und über den wir kaum gesprochen haben, war Beste. Fand ich tatsächlich, er hat sich halt richtig in diesen Kampfmodus mittlerweile gebracht, dass selbst wenn spielerisch nicht so viel funktioniert, hast du ihn halt einfach in jeder zweiten Aktion, siehst du ihn dann irgendwo eine Grätsche raushauen, einen Lauf anbieten oder irgendwas. Du hast schon erwähnt, dass die Läufe dann öfter mal nicht bedient wurden, das ist ein anderes Problem, aber ich finde so, dass Grundniveau finde ich einfach cool mit ihm mittlerweile zu sehen.
Er war auch, fand ich, der am meisten wütend war nach dem Abpfiff. Der war richtig sauer, dass man das Spiel nicht noch gezogen hat. Ich finde, der lebt gerade richtig auf. Die Rückrunde von ihm ist brutal stark. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und über wen wir auch noch nicht geredet haben, ist Lukas Höhler, der gestartet hat und 60 Minuten bekommen hat, oder 55 Minuten. Ich fand das aber gar kein so schlechtes Spiel. Er war halt ziemlich abgemeldet vorne im Angriff selbst. Also als Stürmer war er nicht tätig, hat aber wieder viele Bälle festgemacht, wahnsinnig viel gepresst. So die Stärken, die er schon immer hatte, kann er halt immer noch. War schon okay, würde ich sagen.
Ja, und die Probleme haben wir ja ausführlich benannt. Lass einfach direkt mal dann hinspringen. Die Frage wäre dann ja noch, wen fandest du denn am besten vom SC?
Und deswegen, du hast mir ein bisschen vorweggenommen, weil ich hätte nämlich über Beste jetzt noch geredet, mich war ja der Spieler des Spiels, weil es mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch wie viel er da gelaufen ist, viele wichtige Zweikämpfe so beim vorletzten Ball dann geführt, einfach das, was er auch die letzten Spiele schon zeigt, ich finde ihn defensiv richtig, richtig gut. Viele der starken Sachen in der zweiten Halbzeit laufen dann auch über ihn. Fand das schon wieder ein richtig gutes Spiel. Und auch seine Körpersprache gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Der ist komplett drin, der ist richtig on fire. Ich glaube, der hat auch richtig Bock auf Donnerstag, der will dieses Ding ziehen. Doch, fand ich cool.
Ja. Gewinnt auch deutlich das Community Voting. Das kleine Sternchen dran ist, dass wir leider immer nur 12 Namen nennen können und daher alle Einwechsler auf einmal machen müssen. Und das ist dann immer so ein bisschen schlecht für deren Votes. Linhard kriegt einige dort auch und auch bei Misha und Alex gewinnt Linhard den Spieler des Spiels. Patrick ist ebenfalls bei Beste. Das heißt, das Zünglein an der Waage bin ich. Und ich entscheide mich für Linhard.
Immerhin. Ey, es ist sein erstes Saisontor.
Also das ist schon
wild. Ist schon wild, dass es so lange gedauert hat.
Köpft sich in Form für die beste Phase der
und
Saison.
Und sein erstes Joker-Tor in seiner Karriere. Sein erstes Bundesliga-Joker-Tor zumindest. Also
hat gut, kommt nicht so oft.
Kommt nicht so häufig von der Bank. Ja, aber
bei Rückstand.
Meinte zumindest der Sportstudio.
Wild. Das wusste ich auch nicht. Ja. Und dann kann man das, glaube ich, an der Stelle zumachen. Und wir werden gleich mal ausführlich über Braga sprechen am Schluss. Die anderen SC-Teams vielleicht einfach direkt behandeln. Direkt vor den Männern haben die Frauen in Jena gespielt. Das ging sehr gut los. Du konntest ja sogar noch am Anfang gucken, ne?
Ja, beziehungsweise ich konnte den Anfang eigentlich noch gucken, habe aber dann trotzdem zu spät eingeschaltet, nämlich erst in Minute 2. Ja. Da stand schon 1-0. Ja.
Also da musste man sich anstrengen. Also, SC gewinnt 5-1. Family trifft in der ersten Minute und in der ungefähr letzten Minute. Und dazwischen trifft dann Kolb, die das 1-0 vorbereitet hatte. Sigurd Dottir trifft und Nachtigall macht einen Elfmeter. Am Schluss gewinnt man es 5-1 gegen damit abgestiegene Carl Zeiss Jena-Rinnen. Und das war eine Pflichtaufgabe, aber man hat sie am Ende souverän, glaube ich, gelöst, auch wenn das Spiel nicht toll aussah eine Weile.
Ja, also ich fand auch so mit Ball so die ersten 30 Minuten waren schon viele der Probleme, die man aktuell in der Saison leider schon häufiger gesehen hat. Dann macht sich aber über die 90 Minuten dann schon die individuelle Klasse bemerkbar. Trotzdem muss man sagen, es gab ein, zwei Aktionen, wo man sich sehr bei einer auch wieder sehr guten Rebecca Adamczyk bedanken musste. Also da war sehr schnell, hätte es da auch 1-1, 1-2 stehen können sogar aus SC-Sicht. Innenverteidigung nicht die schnellste, die dort gespielt hat dieses Mal. Also Adina Axmann und Sigurd Dottertier haben die Innenverteidigung gemiebt und waren beide in vielen Situationen, kamen nicht hinterher. Coole Info noch an der Stelle war Zoe Schick hat ihr Startelfdebüt gefeiert als Rechtsverteidigerin in dem Spiel. Hat ihre Sache okay gemacht. Jetzt weder positiv noch negativ besonders krass aufgefallen. Aber auch wieder sehr cool, wieder ein weiteres Talent, was da Spielzeit bekommt. Ja, Pflichtsieg, aber man hat in den letzten Saisons häufig diese Pflichtsiege nicht eingefahren und vor allem nach den letzten Wochen, die auch ergebnistechnisch nicht so gut waren, einfach mal wieder ein wichtiger Sieg, jetzt auch für die Schlussphase der Saison, wo es ja eigentlich um nichts mehr geht, da trotzdem noch einigermaßen gut rauszukommen. Jetzt am kommenden Samstag das letzte Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Da ist auch wieder großes Familienfest und so, wird viel Werbung gemacht. Kommt da gerne hin. Man sieht mit Cora Ziekel und Janina Minge zwei Ex-Spielerinnen, die 100 Pro wieder gegen uns treffen werden. Komm, es lohnt sich.
Sehr schön. Als letztes dazu noch, weil das jetzt vor kurzem bekannt gegeben wurde, Ali Gudorf wird ihre Karriere beenden, die das komplette Jahr jetzt schon gefehlt hat mit persönlichen Gründen. An der Stelle denke ich einfach alles Gute für Ali und hoffe, man hört in Zukunft irgendwas Gutes von Ali.
Ja, gehe ich absolut mit, nur das Beste. Sehr schade, dass man kein Spiel mehr gesehen hat und so, aber was auch immer die Gründe waren, man kann, glaube ich, nur die Daumen drücken für den weiteren Weg.
Die zweite Mannschaft bei den Männern hat ihre Top-Serie ja beendet und gegen Haiger verloren. Ich glaube, das war aber schon, Ich weiß gar nicht, ob das sogar schon im letzten Podcast-Folge drin war.
Ich glaube, ja, ich glaube, das war
Samstag. Ich meine, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, dementsprechend halte ich das kurz. Das 3-1 verloren. Und Steinmann hat das Tor gemacht. Und genau, die U19 war, glaube ich, auch schon abgefrühstückt. Und dann kommen wir noch zu den Leihspielern.
Gut, fangen wir mal an mit Noah Wagner, der 1-0 mit Dresden gegen Kaiserslautern gewonnen hat. Dresden mittlerweile nun 4 Punkte, glaube ich, weg von der Fortuna auf Rang 16. Also es sieht wohl danach aus, dass sie die Klasse halten können. Auf Rang 12. Noah hat 90 Minuten durchgespielt. Passt. Schauen wir doch, wenn wir gerade schon von Fortuna sprechen, muss Lia weiterhin natürlich weg mit Kreuzbandriss. Er hat natürlich kein Spiel mehr in dieser Saison. Die Fortuna hat 1-0 auf Schalke verloren. Schalke damit aufgestiegen und durch die Ergebnisse am Sonntag auch jetzt schon feststehender Zweitligameister. Dann haben wir Noah Weißhaupt bei Hannover 96.
Haben wir?
Ja, zumindest theoretisch. Praktisch stand er nicht im Kader am letzten Wochenende. Uff, ich sehe da keine Zukunft so langsam mehr irgendwie. Also wer sich bei beiden Leihstationen komplett aus den Kadern irgendwann verabschiedet. Sehr, sehr schade. Habe ich jemanden von... Ah ja, Berker Yilmaz, genau. 1-1 im Derby gegen Greuther Fürth. Wieder 90 Minuten durchgespielt als Linksverteidiger. Zwar kein Scorer gesammelt, aber der ist da die absolut feste Bank da hinten drin. Gerüchte sehen ja schon aus, als würde der SC ganz klar mit ihm planen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein langfristiger Vertrag auch hier unterschrieben wird. Ich glaube, wir können uns sehr auf ihn freuen.
Yes.
Und dann bleibt noch aus der zweiten Liga, glaube ich, keiner übrig, aber Junior Adamu bleibt noch übrig, der seit dem Pokalspiel am 19.04. nicht mehr im Kader bei Celtic stand und auch beim letzten Spieltag bei Hibernian, wo Celtic 2-1 gewinnt, ja, nicht dabei war.
Ja. Können nochmal in die Top-Ligen schauen. Merlin Röhl durfte mal wieder spielen.
Ach stimmt, ist ja auch noch offiziell ausgeliehen.
Und genau, noch, da Everton sich schon gesichert hat, wird das eine Formsache, dass er nach der Saison in Everton fest verpflichtet wird. Hat gegen Manchester City gespielt, hat richtig gut gespielt. Das konnte man auf RTL sehen, daher habe ich das auch mal geguckt und es war ein richtig unterhaltsames Spiel. Everton kriegt den Sieg in letzter Sekunde noch entrissen von City, aber City stolpert damit trotzdem Meisterschaftsrennen und Röhl sah richtig gut aus, hätte zweimal auch bedient werden können, allein frei vom Tor und seine Trottelmitspieler haben es nicht getan. Ich bin minimal biased, aber ich würde tatsächlich sagen, das ist eine faire Beschreibung dieser Szene.
Würde ich auch sagen und er bereitet auch eigentlich das 3-1 vor.
Eigentlich, ja.
Wird ihm nicht als Assist gezählt, weil es 100 Pro offiziell als Schuss gilt oder sowas. Völliger Schwachsinn. Er wollte natürlich den Gegenspieler anspielen durch die Beine, sodass es bei seinem Teamkamerad landet und der nur noch einschieben muss. Also Merlin Röhl mit Assist in diesem Spiel, bei mal wieder Startelf gegen Man City. Das hat wirklich Spaß gemacht. War ein cooles Spiel, hat Laune gemacht. Und Everton, kurzzeitig bei der Führung sah es auch danach aus, dass sie noch mal die internationalen Plätze angreifen. Jetzt sind sie dann noch ein bisschen durch den Punkt wieder ein bisschen weg, aber da könnte vielleicht immer noch was gehen, wer weiß. Vielleicht Conference League gegen Merlin Röhl wäre ja irgendwie auch ganz spannend. Ah, geht ja nicht, weil wir spielen ja Champions League.
Ja, wird eng. Aber England kann ja tatsächlich irgendwie 6 Champions League Plätze kriegen, von daher, wer weiß, wer da am Schluss wo landet. Und apropos Top-Spiele, wir haben noch einen übrig und das ist Erin Dingschi. Der hat gegen die Bayern gespielt und zwar richtig gut. Tor gemacht, richtig gute Szenen gehabt. Ich würde sagen, vielleicht Cicivazza vermutlich dann der Spieler des Spiels, aber daneben Dingschi auf jeden Fall eigentlich der Beste auf dem Platz. Und auch dort letzter Sekunde kassiert. Freiburger Sache, ne? Aber trotzdem gutes Spiel gemacht.
5 Minuten Nachspielzeit, 11 Minuten gab's. Das ist... es gibt immer Gründe.
Ich würde sagen, egal. Bei uns war es frecher als hier, aber ja. Ja. Bei Bayern gelten die Lehrbücher und bei anderen nicht.
Aber ja, Bayern 3-3, deswegen können wir zur Bundesliga schauen. Wie du schon gesagt hast, Heidenheim hat sich nicht aufgegeben. Für sie sehr bitter. Also, ja, ich muss sagen, allein auch für dran. Ja, vor allem, wenn sie 25 Punkten hätten, St. Pauli, Wolfsburg 26, also allein aus Spannungsgründen, Bayern macht einfach alles kaputt.
Ja, Bayern ist aber.
Jegliche Spannung, egal ob im Abstiegskampf oder oben, sie machen alles zunichte. Ja, ansonsten, der FC Augsburg kommt näher an uns ran und Eintracht Frankfurt mit einem 3:1-Sieg in Bremen sind jetzt 3 Punkte weg von Eintracht auf Rang 8 und 4 auf Rang 7 zu uns. Hoffen wir mal, dass wir die hinter uns lassen. Ja, wildes Spiel, Hoffenheim-Stuttgart. Oder willst du noch was zu Augsburg sagen? Ja, wildes Spiel, Hoffenheim-Stuttgart. Hoffenheim lange Zeit in Führung. Stuttgart kriegt einen Platzverweis und danach fangen sie wieder an zu spielen. Aber trotzdem, kleiner Nackenschlag in beiden letztendlich Kämpfen um die Champions-League-Plätze. Stuttgart damit auf Platz 5 gefallen, Hoffenheim auf Platz 6, weil Leverkusen 4:1 gegen Leipzig gewonnen hat. Doppelpack schick, richtig, richtig starkes Spiel von ihm. Leverkusen damit nun auf Rang 4. Alle 3 punktgleich da oben. Super spannend, wer da in die Euroleague kommt und wer in die Champions League. Unten, wir hatten schon mal angesprochen, St. Pauli Mainz. St. Pauli wacht zu spät auf, verliert 2:1 zu Hause. Das nun dritte Mal in den letzten 5 Spielen, weiter auf einem absteigenden Ast. Ja, sie haben den auch so transferwerttechnisch oder marktwerttechnisch zweitschlechtesten Kader der Liga. Es macht sich vielleicht dann doch bemerkbar. Aber auch so gemessen an dem, was Heidenheim und Wolfsburg halt auch raushauen, für die wird es richtig, richtig schwer, da noch irgendwie das Ruder rumzureißen. Spielen jetzt noch gegen Bayern und halt am letzten Spieltag gegen Wolfsburg.
Ja, ich glaube, solange die jetzt nicht, solange Wolfsburg jetzt nicht tatsächlich was gegen Bayern holt, also weil Leipzig spielt, Pauli spielt gegen Leipzig, St. Pauli spielt gegen Leipzig,
Wolfsburg spielt gegen Bayern.
Und solange jetzt Wolfsburg nicht wirklich was gegen die Bayern holt, ist es ein Endspiel am letzten Spieltag um den Abstieg oder und die Relegation. Das ist ja zumindest schon mal ganz fun und da denke ich, sind die Sympathien relativ klar verteilt. Weil es unser nächster Gegner am Wochenende ist und weil es unser direkter Gegner in der Tabelle ist, glaube ich, muss man noch einmal auf das Spiel Hamburg-Frankfurt schauen. Alter Vater, sind die schlecht. Also es ist echt, echt heftig. Ich weiß gar nicht, wir waren ja an dem Samstag entsprechend noch in Braga. Wir haben nicht alles da sehen können oder so. Ich habe dann auch danach mir das mal angeschaut und halt die Chats gelesen und so. Aber es gibt hier in dieser Stadt und gerade auch online, aber auch durchaus mit echten Menschen, mit denen ich rede, ein kollektiver Wahnsinn mit Rera, den ich so, das letzte Mal, als es so eine kollektive Sache war, als Abraham Streich umgehauen hat und man mir hier erzählen wollte, dass Streich quasi der Attentäter ist. Also ich weiß nicht, man kann das ganz schwer erklären, aber es ist wirklich, ich glaube, einfach so eine tatsächlich relativ emotionslose Mannschaft, die hier seit Wochen oder Monaten richtig schlecht spielt. Und dann ist der Instinkt so ein bisschen, man kann nicht glauben, dass es schon wieder am Trainer liegen soll. Aber man muss manchmal akzeptieren, dass es mehrere Sachen sind und dass der Trainer halt auch der diese Woche noch diese Pressekonferenz hat, wo er quasi den Journalisten erklärt, dass sie den Verein mehr lieben sollen und so. Also seine Mannschaft spielt halt, der redet, als würde er irgendwie einen begeisterten Fußball spielen lassen wollen, der einfach noch nicht klappt. Und die spielen wie eine, dagegen, wie halt Wolfsburg vor ein paar Wochen, das ist mit besseren Spielern, das ist ganz, ganz schlimm. Dagegen war unser Spiel tatsächlich, würde ich sagen, besser von allem, was man sehen konnte. Und Frankfurt verliert das dann, das musst du nicht verlieren, aber verlierst es halt 1-2, schlecht verteidigt doch immer wieder, nach vorne geht gar nichts mehr. Christensen holt sich noch gelb-rot mit einem frustvollen der letzten Sekunde.
Also sie können froh sein, dass sie Usun haben, sonst gehen sie eigentlich ohne Tor da raus. Mhm. Der hat gefühlt der einzige Spieler, der in dem Spiel was auf die Beine gestellt hat. Burkhardt ist völlig lustlos dahin getrappelt die ganze Zeit. Auch nicht verwunderlich von dem, was da vielleicht auch berichttechnisch aufkam. Doan war gelb gesperrt, deswegen der hatte keinen Impact, aber boah, ich finde es sehr funny, wenn man jetzt halt auch liest, ich weiß nicht, welchen Insider die Bild hat, aber es ist schon sehr lustig, dass die wirklich aus den engsten Kreisen wohl irgendwie diese Informationen zugesteckt bekommen. Und wenn dann halt eine Mannschaft 2 Spieltage vor Schluss jetzt schwören muss, dass sie alles dafür geben, diesen 7. Platz zu erreichen, dann frage ich mich, was zur Hölle passiert in diesem, in dieser Kabine? Und B, was haben die denn dann eigentlich die letzten Spiele gemacht? Also, das ist so ein bisschen, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass eine Mannschaft alles für den maximalen Erfolg tut. Ne? Ja. Und wenn da so der Haussegen schief hängt, dass, ja, es ist krass. Dann gleichzeitig Riera kriegt das Spiel wohl noch gegen Dortmund am Wochenende. Sein Endspiel aber auch nur, weil anscheinend Markus Krösche keine Alternative in der Hinterhand hatte und keine interne Lösung haben will.
Das haben sie ja auch schon probiert und das wäre noch schlechter
ja,
als
genau,
andere. Ne?
Genau, aber das, ich finde halt auch so, ja, sie haben nichts in der Hinterhand, was halt irgendwie auch jetzt nicht unbedingt den sportlichen Weitblick der sportlichen Führung zeigt, weil eigentlich solltest du immer gerade bei sowas zumindest jemand in der Hinterhand haben. Und dass man jetzt in der Kürze der Zeit, also innerhalb von einer Woche, es nicht auf die Beine stellt, einen anderen Trainer notfalls an Land zu ziehen, ist auch krass. Noch skurriler wird es halt wirklich, falls der am nächsten Wochenende noch vom letzten Spieltag gechast werden sollte. Es ist alles absolut skurril. Und gemessen an dem Kader, den die haben, völlig verrückt, völlig verrückt.
Spielen jetzt in Dortmund am Freitag und Dortmund gerade ein Grottenspiel gemacht, aber ich halte Dortmund für eine deutlich gesündere Mannschaft als Eintracht Frankfurt und zu Hause glaube ich nicht, dass sie sich im letzten Heimspiel der Saison so verabschieden wollen.
Ich hoffe es.
Und dann am letzten Spieltag gegen Stuttgart, die natürlich alles tun würden, um uns irgendwie das schlechtmöglichste Ergebnis reinzudrücken, aber zum Glück ja sehr wahrscheinlich selbst um die Champions League spielen müssen und dementsprechend, oder nee, sicher sogar, es gibt keine Konstellation, der sie garantiert keine Chance mehr haben. Von daher hat Frankfurt auf jeden Fall mit das härteste Restprogramm, was du haben kannst. Ja. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weder der SC noch Frankfurt irgendwelche Punkte sammeln. Und dann kommt es drauf an, wie viele Punkte Augsburg
sammelt. Und dann kommt Augsburg noch an uns vorbei und kriegt den Rang 7, weil die anderen beiden so doof sind. Es wäre im Bereich des Möglichen, ja.
Ja. So, Bundesliga, alles vorbei.
Danke.
Aufgeschissen. Es geht um alles. Das Spiel am Donnerstag, ja. Ich glaube, es gibt bestimmt wichtigere Spiele, aber ich weiß nicht, ob es ein größeres Heimspiel für den SC Freiburg gab.
Und geben kann.
Geben kann.
Champions League-Finale vielleicht noch. Ja, also, das ist krass. Es ist wirklich eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte, was jetzt stattfinden wird. Und definitiv, also ich würde es wirklich als größtes Heimspiel bezeichnen. Es geht um den Einzug in ein europäisches Finale. Um den zweitgrößten Vereinstitel, den man in Europa bekommen kann. Es ist skurril, man hat das Hinspiel 1-2 verloren. Wir waren da, wir waren gefrustet im Block. Mhm. Patrick und Alex hatten es ja schön gesagt, dass man von außen betrachtet das ein bisschen anders sehen konnte dann zu dem Zeitpunkt im Block. Also ich zumindest war richtig niedergeschlagen und fertig am letzten Donnerstag. Gott sei Dank war noch ein bisschen Zeit, bis wir dann die Sprachaufnahme gemacht haben. Die war dann direkt ein bisschen analytischer. Also so die erste Viertelstunde danach war echt scheiße. Ey, es ist nur ein Tor. Ich traue erstmal der Mannschaft alles zu. Ich traue dir das zu, auch ohne Yuito dieses Spiel zu gewinnen. Punkt. Und ich traue einfach den Fans zu, und zwar nicht nur den Fans auf Süd, sondern den ganzen Stadion, dass wirklich jeder weiß, was hier für eine Möglichkeit besteht. Und dass dieses Stadion also wir haben die letzten Euroleague-Heimspiele schon Stimmungen gehabt, die waren brutal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht noch besser wird am Donnerstag. Ich habe unfassbaren Bock, alles rauszuhauen. Ich will am Freitag bei irgendwelchen Arbeitsmeetings keine Stimme mehr haben. Das ist mein absolut auserkorenes Ziel. Ja. Es sind 90 Minuten oder ein paar mehr bis Istanbul.
Ja, ich weiß gar nicht, was man groß anders sagen soll. Es ist so eine geile Möglichkeit und ich glaube, ich weiß nicht, es geht ja mal, Leute gehen sehr verschieden damit um. Ich bin tatsächlich einfach nur, klar, wahnsinnig aufgeregt, wahnsinnig gespannt, nervös und alles, aber ich habe auch eine irrsinnige Vorfreude darauf. Ich habe nicht das Gefühl, dass man hier was fair spielen kann oder so. Vielleicht hilft es sogar ein bisschen, dass man diese Jägerrolle jetzt hat. Ich habe zu Hause ein unendliches Vertrauen in dieses Team. Also ja, das ist
absolut.
Heimspiele, Euroleague noch mal mehr, aber generell ist einfach ein brutal heimstarkes Team. Wir haben, glaube ich, europäisch mehr als genug gezeigt, dass keiner Bock hat, keiner in diesem Wettbewerb hat Bock, nach Freiburg zu kommen. Und jetzt muss es Prager halt machen. Und ich glaube nicht, dass die das Gefühl haben, dass sie hier eine bequeme Führung haben oder so. Die werden auch alles investieren müssen. Aber also dieses Team ist so krass gewachsen in den letzten Jahren darin, was so ein Selbstverständnis ist. Das ist kein, wir nehmen alles mit, was geht und wir sind glücklich hier zu sein, sondern es die wollen nicht nur ins Finale, die wollen diesen Titel und so reden die auch und so treten die auch auf. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du dir was sagst, was du weißt, was irgendwie gut klingt oder so, oder ob du das lebst. Und ich bin mir ziemlich, also man sieht einfach, dass sie das alle mit einer kompletten Überzeugung so auch vertreten. Matthias Ginter würde, glaube ich, auch niemanden überleben lassen, der das nicht tut. Klar, es ist super ätzend, dass Yuito fehlt. Ich habe aber auch das Gefühl, für dieses eine Spiel, das ist am Schluss auch scheißegal. Du musst dieses Ding irgendwie durchbringen. Und wir haben uns jetzt nicht irgendwie 5 Jahre lang Breisgauner-Witze um die Ohren gehauen, um jetzt hier dann zu sagen, gut, dann, wir haben keine andere Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Dann machst du es halt mit 3 Standards, was auch immer. Scheißegal.
Ja,
also voll. Dann musst du die halt rausholen. Das können wir auch. Fällt halt 10-mal, was auch immer. Die anderen Spieler können auch in die Tiefe spielen. Ganz also, warum sollen wir das nicht ziehen?
Ja, gehe ich voll mit. Ich bin, glaube ich, jetzt mittlerweile auch der Überzeugung, dass dadurch, dass man das verloren hat, man muss dieses Spiel gewinnen. Und man kann nur mit dieser Herangehensweise in dieses Spiel reingehen. Man muss gewinnen, sonst ist man draußen. Es ist so simpel. Und das ist eigentlich, dadurch, dass es so simpel ist, irgendwie auch wahnsinnig motivierend und einfach. Und ja, wenn du es verlierst, dann verlierst du es. Also Prager ist eine gute Mannschaft. Also ich war letzten Donnerstag auch wirklich, jetzt natürlich dann negativ erstaunt darüber, wie gut die auch den SC wohl gescoutet haben, wie gut die eingestellt waren. Deswegen, das wird ein unfassbar schweres Spiel, weil ich glaube nicht, dass der SC so taktische Ideen auf Lager hat, die Prager vor Riesenprobleme stellt, erstmal rein von der Herangehensweise. Das heißt, man muss über die Wucht, über das Körperliche und vielleicht auch über den ein oder anderen gegaunertes Glück gehen. Es wird kein Selbstläufer, es wird unfassbar schwer, aber ich habe komplett Bock, ich habe richtig Vertrauen, dass wir das ziehen können. Sonst hätte ich auch nicht schon alles gebucht. ja. Ich will das einfach nur schaffen jetzt. Und alles, was ich machen kann auf der Tribüne, ist komplett abzugehen und die anzufeuern. Und ja, dann liegt es an den 11 Jungs auf dem Platz. Aber so wie man auch Philipp Treu hört im Intro, die haben alle Bock. Und die haben auch alle Bock, alles rauszuhauen in diesem Spiel. Dann kraut es mir ein bisschen vor Hamburg am Wochenende, aber das ist dann, da kann man sich am Freitag drüber Gedanken machen.
Ja. Und kannst du auch hinschweben, wenn du das Finale erreicht hast. Ja. Ja, hab gar nicht so viel groß. Das ist einfach was eine krasse Situation, die man sich erarbeitet hat das ganze Jahr, über Jahre hinweg jetzt. Also das hat alles 2021, 22 ja letztlich den nächsten Schritt gegangen dann in dieser Saison, wo man dann so weit gekommen ist im Pokal und da diese ins Finale und alles und angefangen hat, eine Mannschaft zu sehen, die da immer mehr so eine Brust rausstreckt bei sowas. Und das hat sich halt über Jahre, finde ich, immer weiter gesteigert. Und ja, darf man jetzt ein europäisches Halbfinale zu Hause spielen.
Ich habe Bock, dass man wirklich dieses Positive am Ende haben wird. Und da ist dann auch ein Finale gegen eines der englischen Teams. Da ist man der Underdog, deswegen ist mir egal. Aber dieser positive Vibe am Ende von der Saison, sowas Großes zu erreichen in einem Heimspiel, das wünsche ich mir für das Team, wo viele schon viele, viele Jahre dabei sind. Ich wünsche mir das ein bisschen für das Stadion, weil das dann so mal wieder so ein Spiel wäre, womit auch ein Stadion wächst und die Geschichte eines Stadions wächst. Und ich wünsche mir für mich, damit ich nicht auf den Stornierungskosten sitzen bleibe.
Ja. Man darf auch mal eigensinnig sein. Und das sind wir halt auch mal. Ja. Sportlich, boah, also ich weiß tatsächlich, ich vermute, mein Tipp wäre, man ersetzt Yuito einfach durch Höhler und sagt, gut, wir haben literally keinen Einwechselspieler für die 9 und die 10. Wir reden mal anders drüber, ob das so sein sollte. Es ist für die Startelf, halte ich es für nicht so relevant, weil wenn Yuito ausfällt, hättest du, egal wie du den Kader baust, du hättest niemanden, der das ersetzen würde. Yuito ist einer der besten Spieler der Mannschaft. es gibt keinen, der auf dem vierten Bankplatz oder so jemand hat, der annähernd den drittbesten Spieler des Teams ersetzen kann.
Nur, das aber hätten wir so einen Kader, wo man ohne Probleme einen Ausfall von einem Yuito auffangen könnte, dann würden wir um die Meisterschaft mitspielen, weil dann hätten wir 22 Spieler, die allesamt auf diesem Niveau wären halt.
Genau. Was ich natürlich gerne hätte, wäre ein Ersatzspieler für die Position, hat man nicht. Man kann schieben, das ist nicht so, dass man das Spiel aufgibt oder sowas, wenn man wechseln müsste, aber wenn man Höhler Matanovic startet, dann hat man niemand, der dafür gedacht ist, auf diesen Positionen zu spielen. Du kannst irgendwie überlegen, ob dann ein Grifo zentral spielt. Du kannst natürlich Mansambi vorziehen, dann ist die Frage wieder, wen setzt du ins Zentrum, damit der Ausfall. Bitte?
Kofi.
Sure, Bro. mein Tipp wäre, man ersetzt ihn einfach durch Höhler und spielt das dann halt mit der quasi körperlichsten Variante und zieht, also versucht es einfach so früh wie möglich irgendwie auszugleichen und dann das in 90 zu gewinnen. Und dann hat man immer noch irgendwie die Option. Also Mansambi wird auf jeden Fall, glaube ich, wenn er nicht raus muss, wird er nicht ausgewechselt.
Ja,
glaube ich auch. Und ich tippe, dann ist es halt tatsächlich die Option, dann Chico rein und dafür Mansambi nach vorne oder sowas. Wenn man irgendwie was ändern muss da vorne.
Wenn man vielleicht auch. Also ja, ich glaube, wenn man was ändern will da vorne, ich glaube, das passt ganz gut, weil du könntest natürlich dir auch überlegen, Mansami nach vorne zu schieben und dann einfach nur quasi einer Sechs zu spielen, also wirklich so 4-1-4-1, so rum. dass du das halt so spielen wächst und halt gar nicht erst eine klassische Doppelsechs spielst. Könnte ich mir schon, das hat Schuster ein paar Mal diese Saison gemacht und könnte ich mir auch vorstellen, dass es so die Herangehensweise vielleicht sogar wäre, um dann vielleicht sogar die Doppel-Sechs, wenn es dann in die Defensive geht, das vielleicht sogar eher von Höhler sogar bespielen zu lassen, wenn sowohl Höhler als auch Mansambi auf dieser Zehner-Position agieren würden. Das ist schon was man ab und zu gesehen hat.
Ja. Oh.
Schön ist es nicht, aber.
Ich glaube halt so in den letzten Monaten war es ja dann doch irgendwie meistens so, dass die Anpassungen im Detail waren und quasi so vom Grundding, man irgendwie möglichst wenig weg wollte von den Abläufen, die so halbwegs funktionieren. Gut, kommt drauf an, was man jetzt bei Braga auch gesehen hat. Die haben jetzt zwar echt nur eine ziemlich lange Strähne mit nur wenig Niederlagen und sowas, aber jetzt auch echt nicht viele Spiele, wo sie jetzt irgendwie fantastisch aussahen oder so. Eigentlich das Betis-Rückspiel war halt so ihr Bestes. Jetzt am Wochenende auch wieder gegen Estoril 1-1 gespielt. Die kommen jetzt auch nicht mit mega Hype quasi an, aber bin sicher, je nachdem, was sie halt da rausgescoutet haben und man so ein paar Optionen haben, es ist halt so, man ist jetzt natürlich eingeschränkt ohne Yuito, das ist glaube ich klar.
Ansonsten vielleicht noch ganz kurz, was wir in Braga gesehen haben dann noch, es wird Fanflieger geben von Seiten des Vereins, was irgendwie ganz cool ist. Mhm. Der erste war wohl relativ schnell ausgebucht, ein zweiter wurde auf die Beine gestellt, das heißt, es werden auf jeden Fall ein paar Gästefans da sein, das wird ganz cool. Jetzt, ich glaube, voll wird's nicht. Dafür sind die dann doch auch zu klein. Also was die Fanszene angeht. Aber ja. Hey, ich hab Bock. Es ist alles oder nichts. Also.
Alex hat uns auch noch im Stile von Vincent Kompanier eine kleine Nachricht hinterlassen.
So, Leute, meine einzige Bitte ist, wenn jemand ein Ticket hat und sich am Spieltag nicht wohlfühlt, bleibt zu Hause und gebt euer Ticket an jemanden weiter, der topfit ist und dazu beitragen kann, dass das Mooswaldstadion zu einer Festung wird. Wir müssen das Spiel gewinnen und dafür brauchen wir die Unterstützung von 35.000 Menschen im Stadion.
Danke, Alex Kompanie, Trainer unter sich. Ich glaube, der wichtigste Appell ist tatsächlich dann an alle, die da sind, das völlig egal wo, einfach das laut zu machen und unangenehm für den Gegner und motivierend für die eigenen. Ich glaube auch vor dem Spiel, das wird schon, wird glaube ich auch ein Warmlaufen, bei dem schon einiges an Lautstärke von uns kommen wird.
Ja, let's go.
Ja.
Auf ins Finale.
Gut, dann gewinnen wir das doch. Ich habe tatsächlich auch wirklich unironisch keine Angst davor. Ich glaube, das wirklich, dass wir das gewinnen.
Und man braucht auch einfach keine Angst haben, weil wovor sollte man Angst haben, dass man als als letztes möglicherweise aus einem europäischen Wettbewerb als deutsche Mannschaft rausfliegt. Jo. Je nachdem, was die Bayern morgen machen. Also daher, einfach jetzt das noch vollenden.
Ja.
Ich hab Bock.
Durchziehen. Und dann hören wir uns, nachdem wir Braga weggeprägelt haben, hören wir uns am Wochenende, ich vermute Freitag, Samstag, irgendwas. Nachdem wir das geschafft haben, werden wir alle aufnehmen wollen. und dann können wir über alles in Ruhe sprechen. Bis dahin, das Bundesligaspiel ist längst vergessen. Jetzt haben wir es hier nochmal gut abgehandelt. Und jetzt alle Augen nach vorne. Und größtes Heimspiel ever.
Let's go. Macht's gut zusammen. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.